SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
Und ich sag nur, orangefarbene Trainingsjacke, Puschelmikro und der deutschen liebster Franzose zu Gast in Leute ist Alphonse. Herzlich willkommen.
Bonjour.
Bonjour. Du kannst heute leider nicht hier sein, weil du aktuell im Saarland unterwegs bist. Bist mir von dort aus zugeschaltet, hast du inzwischen einen Stuhl gefunden?
Ja, ich habe einen Stuhl gefunden. Die nette Kolleginnen und Kollegen von Saarländischen Rundfunk, wo ich meine eigene Sendung habe, haben mir netterweise das Studio bereitgestellt, aber es fehlte ein Stuhl tatsächlich. Jetzt ist ein Stuhl gefunden worden. Ich sitze und freue mich auf das Gespräch mit dir.
Ja, ist dann auch bequemer, ne, wenn man sich hier länger unterhält, wenn man sitzen kann.
Oui.
Schade, dass du nicht hier bist. Wir hätten auch noch einen freien Stuhl für dich gehabt in Mainz.
Nächstes Mal sitze ich gerne in Mainz.
Du sitzt ja eigentlich gerne tatsächlich in Mainz, bist gerne hier, hast dort mal den Deutschen Kleinkunstpreis bekommen. Mhm. Welche Erinnerung verbindest du mit Mainz?
Oh, viele. Ich bin tatsächlich viele in Mainz aufgetreten. Es gibt aber eine Sache, die ich, glaube ich, also in meine Erinnerungskala auf Nummer 1 stellen würde. Das ist das Treffen mit einer Lehrerin in Mainz, die mein Programm über meine Einbürgerung, mein Programm Alphonse jetzt noch Deutscherer, so heißt das Programm, gesehen hat. Und es ist ein Programm, wo man viel lacht, aber wo es auch ziemlich tief geht, weil ich erkläre, warum ich eingebürgert worden bin, warum es so lange gedauert hat, dass ich mich entscheide oder nicht. Und da drin erfährt man etwas, was ich vorher nicht wirklich geheim gehalten habe, aber auch nicht gesagt habe, nämlich, dass meine Großmutter in Auschwitz war, Auschwitz überlebt hat.
Da sprechen wir übrigens auch noch intensiver später drüber.
Total, total gerne. Diese eine Lehrerin, sie heißt Patricia, wohnt und lehrt in Mainz und hat dieses Programm gesehen und sagte mir, meine Schüler und Schülerinnen müssen unbedingt dieses Programm sehen. Und das Problem war, ich hatte es gerade gespielt. Also ich habe gesagt, du, ich spiele es jetzt vielleicht erst in 2 Jahren wieder in Mainz oder so. Das ist egal. Wir mieten einen Bus und wir fahren dahin, wo du spielst. Und ich habe es, um ehrlich zu sein, nicht wirklich geglaubt, als sie das gesagt hat. Und ich habe gesagt, ja schön, wenn ihr das macht, am nächsten Tag bin ich bei euch in Mainz in der Schule und beantworte alle Fragen, die deine Schüler haben. Und dann habe ich es vergessen. Und ich glaube, 7 oder 8 Wochen später, ich habe irgendwo 3 Stunden entfernt von Mainz gespielt. Und es kam ein Bus. Und das war die Schulklasse tatsächlich. Und
verrückt.
Also habe ich mein Versprechen natürlich auch eingehalten. Ich bin, also direkt habe ich mein Hotel dann gecancelt. Ich bin mit dem Bus zurück nach Mainz gefahren. Da hat diese Diskussion schon angefangen im Bus. Und am nächsten Tag war ich bei denen in der Schule. Und das war einfach genial. So, dass ich mit meinem Team darüber gesprochen habe und ich habe denen gesagt, wisst ihr was, das war so cool. Ich glaube, lass uns das nicht bei einem Mal lassen, sondern lass uns daraus ein Projekt machen. Das ist 2 Jahre her und mittlerweile seit 1,5 Jahren, überall da, wo ich eben dieses Programm spiele, Alphonse jetzt noch Deutscherer, gibt es die Möglichkeit für Schulklassen Plätze zu bekommen. Und die kriegen, weil diese nette Patricia auch noch ein richtiges pädagogisches Paket gemacht hat, die kriegen dieses Paket 1 Monat vorher. Die Schüler und Schülerinnen arbeiten dann an diese verschiedenen Themen. Also es geht um Dritten Reich, um deutsch-französische Freundschaft, solche Dinge. Dann sehen sie das Stück und am nächsten Tag bin ich bei denen in den Schulen. Und wir reden, also mittlerweile ist es viel mehr geworden, es ist nicht mehr so Fragen beantworten, also wenn es Fragen gibt, beantworte ich die gerne, aber es ist mittlerweile, wir reden auch gar nicht mehr über das Stück und auch gar nicht mehr über gestern, über die Vergangenheit, sondern über heute und morgen. Es ist ein Workshop geworden über Demokratie. Ich hatte gelesen, dass in Deutschland mehr als 30% der Jugendlichen sagen, Demokratie ist mir gar nicht so wichtig. Ich war erschrocken, als ich das gelesen habe und deshalb habe ich entschieden, mittlerweile ist es ein großes Projekt, ein Schulprojekt geworden, ein Demokratieprojekt geworden. Ich rede mit den Jugendlichen, eigentlich rede ich wenig, ich höre die zu und allein das ist für die groß. Die Jugend wird total unterschätzt, meiner Meinung nach, und die haben wirklich das große Problem, dass die sich absolut nicht verstanden und nicht mal gehört fühlen. Und ich komme dahin und sage so, ich bin früh aufgestanden, für einen Künstler schwierig. Ich hoffe, wenn ich rausgehe, dass ich mir sage, wow, das hat sich gelohnt. Und dafür ist ganz einfach. Ihr müsst einfach nur sagen, was ihr denkt. Egal, ob ihr denkt, das ist Quatsch, die anderen werden lachen, was auch immer. Ich möchte, dass jeder hier sagt, was er oder sie denkt. Und so entstehen unglaubliche Diskussionen, Kontrovers, wo jede hört den anderen zu. Es gibt Argumente dagegen, dafür. Es gibt Meinungen, die sich beeinflussen. Und am Ende sage ich, wisst ihr, was wir gerade gemacht haben? Das ist Demokratie. Und das ist das Wichtigste, was wir haben. Einige sagen, ja, aber Demokratie ist nervig, es dauert so lange und so. Die sagen es oft nie so klar, aber einige, da merkst du schon zwischen den Zeilen eine Diktatur. Mal mindestens ausprobieren, ja. Wenn es nicht gut ist, dann kommen wir doch zurück zur Demokratie. Und ich sage denen, passt auf, so funktioniert es nicht. Es gibt keine Schnupperstunde für Diktatur, sondern wenn ihr da drin seid, und das ist nicht mehr so, dass man einen Putsch macht und so, nein, das geht sukzessiv, peu à peu, man merkt es jetzt im Moment in Thüringen, ne? Dass also peu à peu, Schritt für Schritt, ohne dass irgendjemand das merkt, wir müssen verdammt aufpassen. In den letzten Jahren natürlich, das lief alles. Die Demokratie war stabil. Man hat einfach nur ein paar Jahre gewählt und dachte, okay, die anderen machen das schon, wir haben nur gemeckert und etc. Diese Zeiten sind vorbei, das merkt man. Ne? Diese Zeiten sind vorbei, die Zeiten der Pantoffeldemokratie sind vorbei. Wir sind jetzt in Zeiten, wo die Demokratie sich wehren. Und das ist unsere Aufgabe, die Zivilgesellschaft ist wirklich gefragt. Es tut mir leid, das war eine sehr lange Antwort, aber das war mir wichtig.
Hätte ich nicht damit gerechnet, auf die Frage, was für Erinnerungen du mit Mainz verbindest, dass so eine Riesengeschichte kommt, ist aber eine ganz tolle Geschichte und ein tolles Engagement, das du da an den Tag legst. Und natürlich schön, dass dieses Projekt in Mainz seinen Ursprung genommen hat.
Das ist wirklich in Mainz geboren. Ich bin immer noch in Kontakt mit Patricia. Sie hat lustigerweise heute mir eine Mail geschickt. Alphonse, wollen wir telefonieren? Ich möchte wissen, wie das Schulprojekt sich entwickelt. Kann ich noch was machen? Ich habe jetzt neue SchülerInnen, ich möchte gerne, dass die auch das sehen und etc. Also das ist wirklich ein zwar bundesweites Projekt, aber in Mainz geboren und das vergiss ich nie.
Ja, vielleicht hat Patricia ja auch Lust, mit auf die Lachwanderung zu kommen.
Ja, warum nicht? Ja, stimmt, das sage ich ihr.
Nach Schweigen-Rechtenbach, da warst du aber noch nicht oder verbindest du damit eine ähnliche Erinnerung wie mit Mainz?
Nein, da war ich noch nicht. Ich freue mich zwar drauf. Euer sehr netter Redakteur hat mir gesagt, das wird dir gefallen, du wirst sehen und etc. Ich lasse mich überraschen.
Es ist ein Grenzort an der südlichen Weinstraße, also Grenze zu Frankreich.
Wir wandern auch bis Frankreich. Mhm. Wenn bis dahin unser Kanzler nicht mehr sagt, es wird alles kontrolliert und etc. Ich hoffe, dass wir über die Grenze, also vielleicht noch 3 Schritte über die Grenze gehen dürfen. Und ich freue mich.
Nach Weißenburg wandert ihr, glaube ich. Ne?
Ja.
Ab morgen gibt es bei uns Tickets zu gewinnen für die SWR1 Lachwanderung. 100 Hörerinnen und Hörer dürfen mit, müssen Fragen beantworten zu französischen Besonderheiten. Hast du da vielleicht 1 oder 2 Fragebeispiele mal?
Aber no, das ist die Überraschung. Attends, okay. Ich hab also stundenlang viele Dinge aufgenommen. Ihr werdet das auf dem Sender hören. Aber man soll schnell beantworten. Wenn ich es jetzt sage, die Leute werden googeln und so. Nein.
Überraschung. Aber ab morgen. Das an dieser Stelle noch geheim.
Ja, genau. Aber ehrlich gesagt, das sind Fragen, wo ich euch ein bisschen helfe. Ja, also das heißt, wenn ihr wirklich Lust habt, ein Ticket zu gewinnen, ich würde sagen, das klappt.
Ja, es dürfen aber leider nur 100 Leute mit, 100 Hörerinnen und Hörer.
Vielleicht, wenn die sehr, sehr dünn sind, 200. Ich weiß nicht, wie das geht. Mhm. Oder wenn die akzeptieren, übereinander zu gehen, weil so Huckepack oder so 200. Also von mir aus gerne. Das ist immer in Deutschland, ihr wollt immer, ja, aber es gibt so Gesetze und hier und etc. und Notausgänge. Boah, wir sind ganz nah an Frankreich. Von mir aus, also können wir gerne 200. Ich weiß es
also
nicht.
Also auf der französischen Seite dürfen dürfen dann doppelt ja, genau, so viele stehen. Wie ist es für dich denn, vor so einem relativ kleinen Kreis an Leuten aufzutreten?
Ich freue mich. Ich bin wie jeder Künstler oder Künstlerin. Ich habe angefangen vor, weiß ich nicht, 8 Leuten aufzutreten. Das ist lange her, aber das war so. Und davon sind 6 eingeschlafen. So hat man angefangen als Künstler. Und natürlich macht man seine Erfahrungen, im besten Falle seine Fortschritte. Und irgendwann wird's mehr. Und mittlerweile, klar, wenn ich in Mainz oder in Stuttgart oder so auftrete, sind das oft 800 oder 1000 Leuten. Aber diese kleine Kreise, so 100 Leute, ne, das hat eine Emotion. Das hat eine, wie kann man das sagen? Auf Französisch würde man sagen Intimität. Aber ich glaube, Intimität wäre nicht das Richtige. Aber so eine Nähe.
Ja,
so
und
eine,
wenn man zusammen wandert, spazieren geht, kommt man sich sowieso noch näher. Ne?
Da auch, genau. Nee, ich freue mich. Das wird toll.
Auch das Wandern in der Grenzregion ist, denke ich mal, was Besonderes, weil Grenzregionen ja eigentlich auch immer besonders offen sind, oder?
Ja.
Nicht so?
Es gibt, das habe ich auch gedacht, ne? Aber ich weiß nicht, also zum Beispiel im Osten von Frankreich, die Leute sind schon sehr, sehr extrem. Also sehr. Also wenn du die Wahlergebnisse guckst. Das ist komisch, ich weiß nicht, ob du bemerkt hast, es ist oft im Osten, in jedem Land, dass die Rechten am meisten Stimmen haben. Ich habe mich lange gefragt, warum. Mittlerweile, glaube ich, habe ich die Erklärung. Weißt du, die Rechten, die nehmen eine Karte, einen Plan, eine Landeskarte und die sagen rechts, 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 dann landen die automatisch im Osten.
Das wird der Grund sein, denke ich mal. Also Schweigen-Rechtenbach liegt an der südlichen Weinstraße. Von daher ist da nichts zu befürchten. Die Leute dort sind sehr, sehr offen. Ich dachte, dieser Begriff Grenzgänger passt ja auch ganz gut zu dir. Wenn ich sage, du bist inzwischen 50% Franzose, 50% Deutscher, würdest du dem zustimmen?
Nein, ich würde sagen, okay, ich bin 100% Franzose und 100% Deutscher. Ich glaube, das passt besser.
Du hast ja inzwischen schon länger in Deutschland gelebt als in Frankreich, hast beide Staatsbürgerschaften. Hm? Mich wundert es jetzt auch nicht, dass ChatGPT verwirrt war. Du hast nämlich ChatGPT mal die Frage gestellt, ist Alphonse wirklich Franzose? Was hat er dir geantwortet?
Also viel zur KI-Zuverlässigkeit. Also ich erfinde nichts. Ne? Es ist wirklich passiert. Ich habe genau das gefragt, was du gerade gesagt hast. Ne? Ist Alphonse Franzose? Und dann hat ChatGPT gesagt, nein, Alphonse ist kein Franzose. Es ist lediglich eine Figur, die von Helge Schneider verkörpert wird. Und dann kannst du auch nachfragen, ne? Bist du sicher? Und ChatGPT gibt zu. Also wahrscheinlich ist es so programmiert, dass es weiß, dass es nicht alles weiß und macht es ein bisschen menschlich. Nee, jetzt wo du es sagst, und dann versucht ChatGPT was anderes. Und dann war ich auf einmal, war ich Thomas Hermanns und irgendwann war ich Alain Delon, da habe ich es dann stehen gelassen.
Ja, an der Stelle hätte ich auch aufgehört.
Aber es ist verrückt, ne? Weil man denkt, KI, das ist die Zukunft. Wenn du denkst, dass es gibt so große Industrie, die auf KI setzen und ChatGPT wird die große Revolution sein. Und bei so einer relativ einfachen Frage, da brauchst du nur in Wikipedia gucken, war ChatGPT mir auch komplett verloren.
Also Fazit, du hast keine Angst, dass ChatGPT mit dir mal den Job wegnimmt.
Doch, aber das wird ein komisches Ergebnis.
Noch komischer als das, was du ohnehin auf der Bühne machst.
Genau.
Jetzt sind ja viele Deutsche durchaus besorgt, haben auch Angst vor KI, was auch nicht untypisch ist. Es gibt ja im Ausland wirklich den Begriff German Angst, weil man sagt, das ist typisch für die Deutschen. Wie ticken da die Franzosen? Sind die auch bei solchen neuen Technologien immer eher vorsichtig und besorgt oder sehen die tendenziell erstmal Vorteile?
Also die Franzosen, wenn du denen sagst, es gibt eine Technologie, die die Arbeit für dich macht, die sind grundsätzlich erstmal zufrieden, weil so arbeiten ist eher eine deutsche Spezialität, ja. Und wenn du den Franzosen sagst, die Arbeit wird gemacht, aber nicht von dir, die sagen, okay, das ist cool. Hauptsache, ich werde bezahlt, ja. Und dann heißt das, nee, also ja, ihr seid weg. Und dann, ja, dann fängt's an. Dann wird's sehr französisch, dann machen wir Proteste, dann werden die Straßen blockiert, dann werden wir die Fabriken blockiert und so. Und das ist Frankreich. Und man weiß natürlich in Frankreich, ja, dass die Deutschen sich ändern momentan. Also die Franzosen wissen, was los ist in Deutschland, dass die Protestkultur sich entwickelt, dass es gibt, zum Beispiel, dass es diese Bahnstreiks gab, da diese Wellen und so. Das hat man mitbekommen. Und meine französischen Freunde haben mich immer gefragt, verstehe ich nicht, warum machen die 2 Tage Streik und dann hören die auf und so. Und ich habe denen gesagt, das ist, das könnt ihr nicht verstehen. Das ist ein deutsches Konzept. Das nennt man Warnstreik. Das ist, also, die Deutschen machen das, weil die, eigentlich möchten die gerne streiken, aber die haben keine Zeit, die müssen arbeiten. Deshalb.
Wo siehst du denn insgesamt die Hauptunterschiede zwischen Deutschen und Franzosen?
Diese Proteste, das ist wirklich, also es gibt eine nette Geschichte, das ist wirklich eine schöne Geschichte, die in Südfrankreich, in der Nähe von Marseille passiert ist. Da gab es eine Fabrik von Unilever, eine Teefabrik. Und da waren die Zahlen schlecht, so dass Unilever so richtig Druck gemacht hat, komm, ihr müsst mehr arbeiten für weniger Geld und so, im Vergleich zu anderen Fabriken, ihr seid so schlecht und so, also richtig Druck. Und die haben gesagt, und wenn das nicht klappt, dann werden wir alles auch nach Polen versetzen und etc. Und die Arbeiter dort haben, die waren schlau, die haben ein bisschen das genauer angeguckt und die haben etwas gesehen, nämlich dass Unilever eigentlich den französischen Staat betrogen hatte. Nämlich alle Kosten waren tatsächlich für die Fabrik dann aufgeschrieben, aber die ganzen Gewinne gingen in die Schweiz, wo viel weniger Steuer ist. Das war ein richtiger Betrug, so dass die Arbeiter haben gesagt, okay, jetzt haben wir verstanden, warum die Zahlen so schlecht sind, und die haben gesagt, wir verklagen euch. Und Unilever hat sich totgelacht, okay, verklagt uns, und wir fangen schon mal an, den Umzug der Fabrik nach Polen. Aber die Arbeiter waren Franzosen. Das heißt, die haben gesagt, ihr glaubt, ihr könnt die Maschinen nach Polen, aber probiert es mal. Und die haben eine Wache organisiert, Tag und Nacht, gab richtig Rotation, die ganze Familien haben mitgemacht, so dass Unilever keine Chance hatte, irgendjemanden zu schicken, um die Maschinen. Und das hat gedauert und gedauert. Dann kam irgendwann Weihnachten und das hat nochmal gedauert und gedauert. Aber die haben sich gesagt, sag mal, wir haben die Maschinen. Wir könnten eigentlich das Know-how haben wir. Lass uns mal Tee machen. Und die haben piratenmäßig Tee gemacht. Die Bevölkerung kam, hat das Tee dann gekauft und es galt als Unterstützung für diesen Protest. Und so ging es weiter und weiter und weiter. Und nach langer Zeit, große Überraschung, die haben das Vorgericht gewonnen. Unilever musste denen die Fabrik überlassen, die Maschinen überlassen und ich weiß nicht mehr wie viel Geld, aber so also richtig viel Geld, 50 Millionen oder so, denen geben. Und auf einmal, diese Arbeiterinnen und Arbeiter hatten Gebäude, Maschinen, Geld und haben gesagt, okay, wir machen daraus ein Kollektiv und wir machen unsere eigenen Tee. Und seitdem ist diese Fabrik tatsächlich von diesem Kollektiv betrieben. Und dieser Tee, und das ist jetzt ein Appell an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr diesen Tee seht, das heißt 1336, so heißt die Marke. Warum? Weil die haben 1336 Tage gestreikt. Das sind fast 4 Jahre. Kannst du dir das vorstellen?
Verrückt.
Also, genau. 1336, das ist der Tee der französischen Proteste.
Also da sind wir in Deutschland doch noch weit davon entfernt, muss man sagen. Das ist mit Sicherheit ein Unterschied zwischen Deutschen und Franzosen, die ja anders geartete Streikkultur. Welche Gemeinsamkeiten siehst du?
Wir haben eine Freundschaft, die nicht von ungefähr kommt. Wir wissen, was Feindschaft ist. Wir haben uns, und das haben wir ein bisschen vergessen, weil zum Glück unsere, also die jetzige Generationen, die jetzt auf der Erde sind, haben das nicht erlebt. Aber eigentlich, wenn du in die Geschichte guckst, wir haben uns ständig Kriege gegeneinander gemacht. So alle 30 Jahre gab es einen Krieg, ja. Und dass wir, also besser gesagt, die Generation vor uns, ja, es geschafft hat, aus so einer grundsätzlichen Feindschaft eine große Freundschaft zu machen, das ist etwas, was uns möglicherweise ein bisschen banal erscheint heute, aber nicht banal erscheinen darf. Ich glaube, das ist so ein Geschenk, was wir von den Generationen vor uns bekommen haben, was uns wirklich eine große Verantwortung gibt. Wir müssen dieses Geschenk weitergeben an die weitere Generation. Und zwar intakt. Wir dürfen nicht einfach, weil wir Idioten sind, dieses Geschenk kaputt machen. Deshalb mache ich mir im Moment so viel Sorgen. Aber ja, die deutsch-französische Freundschaft und weiter Europa, also Europa kann man kritisieren, gar keine Frage. Es gibt viele Dinge, die man gegen Europa meckern kann und meckern muss, gar keine Frage. Aber eine Sache darf man bitte nie vergessen, für mich das Wichtigste, warum wurde Europa gegründet? Weil wir in Europa haben wir uns ständig Kriege gemacht und seitdem es Europa gibt, gibt es zumindest in der EU seit mittlerweile fast 80 Jahren keine Kriege mehr. Und 80 Jahre ist eigentlich nicht lang, das ist nicht mal ein Menschenleben. Verrückt zu denken, dass in unserer gemeinsamen Geschichte ein Menschenleben ohne Krieg ist etwas total Neues. Und für mich ist es ganz klar, wir müssen dieses Europa, was letztendlich ein Experiment ist, ja, wir müssen dieses Experiment viel, viel, viel länger laufen lassen, damit die Generationen nach uns auch diesen Luxus, nämlich den Frieden, genießen.
Ja, und wer verkörpert die deutsch-französische Freundschaft mehr als du? Was war für dich denn genau der Grund, dich 2017 dazu zu entschließen, noch die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen?
Also ich wohne in Hamburg und damals auch. Und ich bekam einen Brief vom damaligen Bürgermeister Olaf Scholz. Und auf dem Brief stand sowas wie, hätten Sie Lust, Sie sind so lange in Deutschland, hätten Sie Lust, Deutscher zu werden? Ihr Olaf Scholz, so sinngemäß. Und das war merkwürdig, weil ich war schon 30 Jahre in Deutschland. Ich hatte mich nicht einmal die Frage gestellt, hast du Bock, Deutscher zu werden oder nicht? Und auf einmal bekommst du so einen Brief. Das ist wirklich komisch. Ja? Und ich wusste wirklich nicht, was ich machen soll. Ich habe erstmal geguckt, ob es nicht irgendwas Kleingedrucktes gibt. So nach dem Motto, Deutscher sein ist im ersten Jahr kostenlos. Dann bist du bei 14,99 pro Monat dabei. Das kennen wir alle. Das gab's nicht und trotzdem wusste ich nicht, will ich das machen oder nicht. Warum? Ich habe es am Anfang kurz erwähnt. Ich habe eine Familiengeschichte, die es schon mal, ich sag mal, sonderbar, vielleicht merkwürdig macht, dass ich in Deutschland freiwillig lebe, dass ich mich sogar in Deutschland sehr, sehr wohl fühle. Aber will ich Deutscher werden, ja oder nein? Und meine Großmutter war natürlich also nicht mehr da, als ich diesen Brief bekam. Aber ich habe mich wirklich die Frage gestellt, was hätte meine Großmutter, die in Auschwitz war, und Auschwitz überlebt hat. Was hätte sie mir gesagt? Und ich habe angefangen, mich an ganz vielen Dingen zu erinnern von meiner Kindheit. Ich war sehr, sehr oft mit meiner Großmutter. Und es gab eine Sache, die merkwürdig bei ihr war. Sie hat die Deutschen nicht gehasst. Und ich sagte immer, mit Grand-Mère, so habe ich sie genannt, mit Grand-Mère, normalerweise mit dem, was du erlebt hast, du solltest die Deutschen hassen. Und sagte, nein, ich hasse nicht die Deutschen. Kannst du mir bitte erklären, warum? Sie sagte, ja, ich verspreche, eines Tages werde ich dir das erklären, aber jetzt nicht, du bist noch nicht so weit. Und irgendwann ist sie gestorben, ohne mir das zu erklären, was sehr merkwürdig war, weil sie hatte es versprochen. Und meine Großmutter war dafür bekannt, dass sie immer alles eingehalten hat, was sie versprochen hat. Und irgendwie passte für mich das nicht zusammen. Aber da kannst du sehen, was für eine großartige Frau meine Großmutter war. Sie hat ihr Versprechen eingehalten. Sie hat etwas für mich gelassen, wo sie absolut wusste, ich werde das viel, viel später entdecken. Und als ich es entdeckt habe, ich hatte dann schon den Brief von Olaf Scholz bekommen und dieser Brief war ein bisschen in der Warteschleife, was mache ich und so. Und dann habe ich etwas von meiner Großmutter entdeckt, sie war schon lange nicht mehr da. Und als ich das gelesen habe, was sie mir geschrieben hat, war es mir klar, ja, ich werde Deutscher.
Was hat sie geschrieben?
Ja, dafür musst du das Theaterstück sehen. Das ist, also in dem Theaterstück erzähle ich die ganze Geschichte. Das dauert 2,5 Stunden. Wenn ich damit anfange, dann bist du in Ohnmacht und wir müssen die Feuerwehr anrufen. Nein, das mache ich nicht.
Aber das hätte mich jetzt schon interessiert, ja,
natürlich,
was deine
natürlich,
Oma dir geschrieben
hat. Ja, natürlich. Das nennt man Teasing. Kommt zu meinem Programm, Alphonse jetzt noch Deutscher, und dann gibt es die ganze Geschichte.
Okay, aber offensichtlich war das, was sie dir geschrieben hat in diesem Brief, so bewegend und so positiv, dass du beschlossen hast, ja, ich nehme die Staatsbürgerschaft an. Oma Erika hätte das gewollt.
Absolut.
Du hattest ja auch bei der Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft so eine Plastikfliege am Revers.
Ja.
Die hat, glaube ich, auch was mit der Oma Erika zu tun, oder?
Ja, genau. Also meine Großmutter war eine, wie gesagt, großartige Frau, aber auch sehr, hatte viel Leichtigkeit einfach in sich. Und das ist schon eine Leistung, ne? Wenn du Auschwitz überlebt hast und du kommst zurück und kannst lachen und kannst das Leben einfach, ja, auf ihre Art hat sie das Leben genossen, einfach. Ne? Ich glaube, das hat schon etwas in ihr kaputt gemacht, diese Erfahrung, aber trotzdem. Und sie hatte tatsächlich eine Plastikfliege, die sehr gut gemacht war, mit einem Magnet einfach. Und sie hat immer so getan, als wäre das ihr Haustier. Also, dass sie die Fliege dressiert hätte. Das heißt, sie hat dann mit der Fliege gesprochen, nach oben, dann ging die Fliege nach oben, dann nach unten, sitzt, dann ging die Fliege in die Tasche. Und sie hat so viele Leute sehr, sehr überrascht und viele sind wirklich reingefallen. Ne? Und gesagt, wie machen Sie das? Das habe ich noch nie gesehen. Irgendwann haben die Leute natürlich dann gesehen, okay, ich bin reingefallen, dann haben die gelacht. Und das war für meine Oma, für meine Grand-Mère das Größte. Immer wenn jemand reingefallen war, Sie war so froh. Das war so schön, sie so zu sehen. Das war für sie also das Großartigste. Weißt du, sowas wie Lotto gewonnen und so wäre nichts gewesen im Vergleich.
Ich glaube, dadurch ist sie sogar mit Mitterrand in Kontakt gekommen.
Tatsächlich, genau. Genau. Sie war ein großer Fan von Mitterrand. Und sie hat das, es war ihr klar, ich will ihn treffen. Und sie war mehr oder weniger zufällig im gleichen Restaurant. Sie ist aufgestanden, hat ihre Fliege mitgenommen, hat mit ihm gesprochen. Und dann war es eine sehr große Freundschaft, die sehr, sehr lange gehalten hat.
Das ist eine total schöne Geschichte, finde ich.
Auch etwas, was ich übrigens in dem Theaterstück erzähle.
Okay, also ich sehe schon, wir müssen da alle rein. Ich habe dein Best-of-Programm, das habe ich gesehen, das Theaterstück noch leider nicht.
Ah.
Ich hoffe, du kommst bald mal wieder hier in die Gegend.
Ja, dann bestimmt. Also einfach auf meine Webseite gucken. Ich spiele tatsächlich mehrere Programme. Es geht in dem Fall um Alphonse Jetzt, Norddeutscherer. Und klar, du alle, ihr seid willkommen.
Sehr gerne. Was hätte denn Oma Erika dazu gesagt, wenn sie hätte miterleben dürfen, dass ihr Enkel sogar mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wird? Das bist du nämlich vor 3 Jahren.
Ja, also da bin ich, ich weiß nicht, was sie gesagt hätte. Sie hätte gesagt, ja, eine Fliege wäre besser gewesen. Aber wow, da war ich also richtig stolz. Also das eigentlich, als ich den Brief, man bekommt einen Brief vom Bundespräsidialamt. Und ich hab echt gedacht, das ist ein Witz da, das ist ein Fake und so. Boah, ich habe mich erkundigt, dann habe ich verstanden, das ist kein Fake. Und eigentlich die Begründung, warum ich das bekomme, war sehr emotional. Das hat mich wirklich gepackt. Da stand drauf, Alphonse sei ein Botschafter für Humanität und Völkerverständigung. Und deshalb würde ich diesen Bundesverdienstkreuz dann bekommen. Und das hat mich wirklich, also das war toll. Das war wirklich, also ja, ich, ja.
Hat dich angefasst.
Das immer noch, siehst du, 3 Jahre später bin ich immer noch ein bisschen am keine komplette Sätze machen können.
Naja, Humor ist ja auch ein tolles Mittel für Völkerverständigung.
Sicher.
Und du beschäftigst dich auf humoristische Weise in deinem Programm mit politischen Themen. Das liegt dir sehr am Herzen. Das haben wir ja schon mitbekommen jetzt im Laufe der Sendung. Auch mit Themen, die eigentlich wirklich bitter traurig sind, wo du aber zeigst, da hilft eigentlich fast nur noch Humor, etwa der aktuelle Krieg in der Ukraine. Mhm. Und da hast du eine ganz besondere Idee für den Friedensschluss.
Mal ganz ehrlich, wir waren überhaupt nicht vorbereitet. So, also ihr sowieso nicht, weil mit der Bundeswehr. Tja, apropos, da hätte ich einen Tipp für euch. Nehmt das bitte nur als Freundschaftstipp, ja? Normalerweise, wenn die Panzer nicht laufen, die Hubschrauber nicht fliegen, die Waffen. Normalerweise, man hält das geheim. Nur als Tipp, ihr müsst das nicht gleich in die Tagesschau. Es ist deshalb sehr komisch, dass jetzt auf einmal alle wollen deutsche Panzer haben. Also, wenn Zelensky wüsste, mal ganz ehrlich, Zelensky, wenn du uns guckst, wenn du die Panzer irgendwann bekommst, du musst die Quittung unbedingt behalten. Weil es ist also, obwohl, ich habe mir gedacht, vielleicht ist das alles System, vielleicht ist das die Lösung für Frieden auf der Welt. Ja, also überall auf der Welt deutsche Waffen, dann funktioniert gar nichts und dann haben wir Frieden. Tolles Konzept eigentlich. Ja? warum nicht?
Ja, warum nicht? Ne? Das ist auf jeden Fall eine ungewöhnliche Art, wie ein Frieden hoffentlich irgendwann mal zustande kommt. Lachen die Leute eigentlich alle, wenn sie das in deinem Programm hören? Oder gibt es da auch mal welche, die sagen, oh, darüber darf man doch keine Witze machen?
Nee, das zum Glück nicht. Also ich aktualisiere, ja. Das ist etwas, was ich jetzt zum Beispiel nicht mehr sage, aber nicht, weil man es nicht sagen soll oder darf und so, sondern weil das ist fast alt sozusagen. Ne? Aber das war also ne, in der Zeit, wo wirklich Zelensky probierte, Waffen zu bekommen und er bekam keinen. Alle haben gesagt, ihr wisst noch, die Deutsche 5000 Helme, das, so hat es angefangen. 5000 Helme haben wir geschickt an diesem armen Zelensky. Und er sagt, nee, ich brauche so richtige Waffen. Ja, nimm erstmal die Helme, mal gucken. Ja, das war in dieser Zeit. Also, ich habe schon das Gefühl, dass man in Frankreich also über alle Themen lachen kann, darf und fast soll. Und in Deutschland nicht. Und
okay.
Das finde ich schwierig. Na, also es gibt so richtig so ein bisschen, wie soll ich das sagen, so Themen in Deutschland, wo man das Gefühl hat, wenn man da einen falscher Witz macht und so, wow, das wird schwierig und so. Es gibt jetzt, also so neulich, also Luc Mockridge, wie hieß er, El Hotzo und etc., die wirklich, also ich würde sagen, so gefallen sind wegen Witzen, die zwar sehr, sehr schlecht waren, ne, gar keine Frage, auch also schlechter Geschmack und so. Aber wo man das, also wo ich von den Reaktionen und wie gesagt, ne, also ich will jetzt ganz klar sein, ich finde es also ziemlich schlecht, was Biden da gemacht hatten. Aber mein Gott, es sind Witze, es sind zwar schlechte, aber es sind Witze. Und ich finde, dass wenn man so eine harte Reaktion, also eigentlich eine Löschreaktion hat auf Dinge, die eigentlich ein bisschen Leichtigkeit bringen sollten in unserer Gesellschaft. Wow, das ist, ich weiß, das fühlt sich eng für mich. Das fühlt sich.
Kann ich nachvollziehen. Meinst, ja. Es wäre besser, da ein bisschen lockerer zu werden oder nicht alles gleich zum Weltuntergang zu stilisieren?
Vor allem, ich fand die Reaktion auch von Leuten, die sehr moderat sind. Ne? Ich fand der extrem radikal. Also ich hatte das Gefühl, diese Leute, ich will niemanden nennen, aber diese moderate Leute, die ich schätze eigentlich, weil ich finde, das ist eine große Qualität, moderat zu sein, dass diese auch in eine Extrem rutschen. Als, und darüber spreche ich oft mit den Jugendlichen, wenn ich in den Schulen gehe, als würde man momentan, und ich glaube, die Social Media haben da eine große Einfluss, eine große Verantwortung, als könnte man nur miteinander sprechen, indem man radikal wird, indem man extrem wird, indem man aggressiv wird, auch in der Mitte aggressiv. Ich nenne das so Megafon-Dialog. Ne? Jeder nimmt ein Megafon und brüllt in dem Ohr von dem anderen. Dann kann keine Diskussion entstehen, sondern jeder sagt seine Wahrheit, vergisst, dass es einfach nur seine, also in dem Fall meine Wahrheit ist, ja, und sag es so laut wie ich kann mit meinem Megafon, mit meinem also noch stärkeren Megafon und etc., um zu zeigen, meine Wahrheit ist die Wahrheit. Und so funktioniert keine Demokratie, so funktioniert kein Dialog und so funktioniert keine intelligente Menschen, ehrlich gesagt.
Nein, dann sind wir auf dem Weg, dass es so wird wie in den USA, dass es einfach zwei Gruppen gibt, die aufeinander losgehen und die sich überhaupt nicht mehr zuhören. Auch.
Und wenn es nur zwei wären, ne? Also manchmal sind das 16, 21, keine Ahnung. Und das, weißt du, genau das versuche ich mit den Jugendlichen zu besprechen. Letztendlich, Demokratie lebt von Meinungsaustausch. Natürlich sind wir nicht alle einer Meinung. Zum Glück sind wir nicht alle einer Meinung. Aber miteinander zu sprechen, den anderen zuzuhören, versuchen zu verstehen. Versuchen, manchmal klappt es nicht, auch das ist okay. Aber versuchen zu verstehen. Ja, allein das. Und ehrlich gesagt, man denkt, das ist anstrengend und so, stimmt nicht. Also die Jugendlichen, wenn ich das mit denen zusammen mache, am Ende, die applaudieren nicht mich, die applaudieren sich, die sagen, Emmy, das war toll. Und ich sage denen immer, wenn ich gehe, wisst ihr, was mein größter Wunsch wäre jetzt? Dass, wenn ich weg bin, dass ihr das einfach weitermacht.
Ich finde es toll, ja. Und ich bin sicher, sie werden das auch tun. Wie warst du denn als Jugendlicher? Wie hast du denn getickt? Warst du da politisch interessiert? Warst du eher so jemand, der schon ein großes, komisches Talent hatte?
Oh, nein, ich weiß nicht mal, was Talent ist, ehrlich gesagt. Außer vielleicht die Fähigkeit zu haben, am Ball zu bleiben. Ich glaube, das ist Talent. Na, als Jugendlicher, ich hatte nur eine Sache im Kopf, schon als Kind. Ich wollte Radio machen. Das war so wirklich mein Ding. Und als Jugendlicher habe ich auch Radio gemacht. Damals komplett verboten in Frankreich. Das war Piratenradio. Und das habe ich gemacht mit ein paar Kumpel. Und das war so super für mich. Das war so mein Traum. Immer als ich von der Schule zurückkam, haben wir den Radiosender eingeschaltet. Alles selber gebastelt. Ich wollte senden. Und ich habe es gemacht, bis die Polizei uns entdeckt haben. Aber so lange haben wir gesendet und das war groß. Erst später, viel, viel später, habe ich verstanden, was ich eigentlich damals wollte. Ich wollte den Leuten erreichen. Ich wollte nicht mal den Leuten zum Lachen bringen. Ich wollte, dass ihr, die mich hören, Emotionen fühlen. Das will ich immer noch heute. Und ehrlich gesagt, das hat Jahre, Jahrzehnten hat's gedauert, bis ich es formulieren kann. Ich spürte, ich will Radio machen, später ich will Fernsehen machen. Und ich wusste, okay, ja, euch zum Lachen zu bringen, finde ich toll. Aber ich wusste auch, wenn ich einen Abend zum Beispiel auf der Bühne bin und die Leute nur zum Lachen bringe, also einen Gag nach dem anderen und dann, okay, ihr könnt nach Hause gehen. Ich wusste, das reicht mir nicht aus. Und das hat lange gedauert, bis ich verstanden habe, ja, Lachen finde ich toll, weil das öffnet uns, das öffnet die Menschen, das tut auch gut zum Lachen, aber das reicht mir nicht, sondern ich will euch wirklich am Herz erreichen, ich will gerne, dass wir zusammen nachdenken, dass wir zusammen spüren, dass wir Menschen sind und dass Menschen tolle Seiten haben und auch absolut mega idiotische Seiten haben. Aber so sind wir. So sind wir gebaut und lasst uns das Beste draus machen.
Und das hast du gemacht natürlich in deinen ganzen Umfragen, in wunderbaren Straßenumfragen, die du zum Beispiel für Extra 3 oder Verstehen Sie Spaß gemacht hat. In eine, hören wir jetzt mal rein, in eine Umfrage zum Thema Liebe.
Romantik ist besonders wichtig in der Liebe. Was ist das Romantischste, was Ihr Mann in letzter Zeit gemacht hat?
Frische Socken angezogen.
Die meisten Menschen erinnern sich noch an ihre erste Liebe. Wissen Sie noch, wer Ihre erste große Liebe war?
Ja, ein Ford Mustang.
Wie geht der Spruch weiter? Wie ein Geier nach den Klippen sehn ich mich nach deinen
Titten.
Ganz alte Umfrage aus deinen Anfängen immer noch. Wunderbar.
Ja, das hatte ich lange nicht mehr gehört.
Ja,
danke für das Rausfischen.
Damit ist es losgegangen bei dir damals in Deutschland. Wobei ich gestehen muss, habe ich es immer noch nicht begriffen, warum du nach Deutschland gekommen bist. Du wolltest der französischen Wehrpflicht entgehen.
Ja.
Und bist dann tatsächlich von der französischen Wehrpflicht befreit worden, weil du für den Pay-TV-Sender Premiere in Deutschland gearbeitet hast. Also den Zusammenhang finde ich sehr merkwürdig.
Ja, ist es auch. Also ich bin nicht befreit worden, sondern es gab damals, dass ich Militärdienstpflicht in Frankreich. Ich wollte das nicht machen, aber niemand wollte das machen. Und deshalb war es auch schwer. Ne? Es hat nicht gereicht zu sagen, no, ich habe keinen Bock und so, ja okay und so. Das Militär hat schon aufgepasst, dass die Leute zusammenkriegen. Und das heißt, musste man ein bisschen so tricksen. Und es gab eine Möglichkeit für Leute, die studiert hatten, was mein Fall war. Man konnte statt einen Militärdienst einen Nationaldienst machen. Man sollte dafür in einer französischen Firma arbeiten, die eine Tochter im Ausland hat. Und Premiere war eigentlich eine Tochterfirma von Canal+, der Pay-TV-Sender von Frankreich. Und deshalb hat Canal+ dem Militär gesagt, ich brauche den Alphonse unbedingt in Hamburg, sonst gehen wir pleite. Oder so ungefähr. So, ne? Und ich habe gesagt, ja, probiert's mal. Aber das Militär ist zwar ein bisschen doof, aber so doof nicht. Also die werden es nicht glauben. Aber die haben es geglaubt. Und so durfte ich tatsächlich nach Hamburg für 16 Monate, so war es geplant, mein Militärersatzdienst machen, was bei Premiere niemand verstanden hat. Ja, wie, verstehe ich nicht. So, was macht der da, der Franzose, der kommt vom Gesellschafter Canal Plus, aber der ist Militär. Von niemand hat es verstanden. Für mich, das war super. Und geplant war es, dass ich 16 Monate bleibe und zurück nach Paris. Das war wirklich die, also was geplant war. Und das hat mir gefallen und Deutschland hat mir gefallen und ich habe mich wohl gefühlt und ich habe verstanden, was dieses Land für Qualitäten hat, für Eigenschaften hat und ich habe gedacht, ich bleibe ein bisschen länger und noch ein bisschen länger, aber ich dachte immer noch, ich komme irgendwann zurück nach Frankreich und irgendwann habe ich verstanden, ich glaube, ich habe hier was zu tun mit meiner Familiengeschichte. Es ist zwar ein Zufall, dass ich hier gelandet bin, aber es ist kein Zufall, dass ich hier geblieben bin. Und ich habe was zu tun und ich habe zum einen dieses Stück gemacht, Alphonse jetzt noch Deutscher, das war ein großer Schritt. Danach gab es tatsächlich das Bundesverdienstkreuz und jetzt geht's weiter mit meinem Demokratieprojekt mit Schülerinnen und Schülern.
Und natürlich mit einem Best-of-Programm, wo die SWR1-Hörer und Hörerinnen am nächsten Sonntag dann auch Ausschnitte sehen werden, ganz exklusiv.
Absolut. Die Lachwanderung, also nochmal, es gibt Tickets, die kann man nur gewinnen. Es gibt keine Möglichkeit zu kaufen. Es gibt 100 Tickets, die sind warm gehalten im Sender. Und immer dann, wenn ihr eine Frage hört von mir, ja, ganz, also erstmal scharf hören und ganz schnell anrufen. Und ich freue mich auf die 100 Gewinnerinnen und Gewinner.
Und ich kann auf jeden Fall schon mal so viel verraten. Die Fragen sind super lustig und die Antworten, die dahinter stecken, auch. Also es lohnt sich auf jeden Fall intensiv in der nächsten Woche SWR1 zu hören. Lieber Alphonse, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch.
Merci beaucoup, ich danke auch.
Und wünsche dir ganz viel Spaß für die Lachwanderung. Wanderst du eigentlich gerne?
Ja, ich wandere, alors, wenn du wüsstest, total gerne. Ich wandere extrem. Das heißt, ich bin oft in den Alpen allein mit einem Rucksack, ein Zelt, Provianten. Und ich kenne also Orten in den Alpen, wo ich 7, 8 Tage komplett allein bleiben kann. Ich sehe keine Menschen, viele Tiere. Und dann komme ich wieder zurück zur Zivilisation und denke, ah, das hat mir gut getan. Jetzt brauche ich Menschen.
Genau, und die sind bei der Wanderung in Schweigenrechtenbach auf jeden Fall dabei.
Das ist eine andere Wanderung.
Nicht ja, ganz klar. So das ist, einsam, ja. Nein, auf jeden Fall. Aber ich dachte, vielleicht wird es ja eine Art Einstiegsdroge für dich, noch mehr Strecken in Rheinland-Pfalz zu erkunden.
Warum nicht?
Genau, ja. Deshalb bekommst du von mir als kleines Dankeschön den Wanderlust-Wanderführer Rheinland-Pfalz mit 100 Traumpfaden für Gipfelstürmer und Flachlandentdecker. Ich schicke dir Postwänden zu und wünsche dir ganz viel Merci. Spaß damit. Alles Gute und frohes Lachwandern.
Das ist total nett.
Alles Gute.
A bientôt.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf swr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.